Am Anfang war das wirklich der Glaube, dass durch Anstrengung kann ich mich verändern. Und dann ist sie so zu mir runter und hat so weinend gesagt, mach das nie wieder. Also wie viel Angst vor der Welt, wie viel Angst vor dem Rausgehen. Und dann kam eben dieser eine entscheidende Moment. Ich kann nur rückblickend sagen, mein Gott, das war eine Erfahrung von Urvertrauen. Ja.
Moin, Pam.
Ja, moin Philipp. Nice to see you.
Ja.
Und nice to see Boris, ein alter Kollege von mir. Wir kennen uns schon von, ich würde sagen, von Anfang der Enneagramm-Zeit. Wann hast du angefangen mit Enneagramm, Boris?
Oh Gott.
Ja, genau.
Warte mal, müssen wir überlegen. 95, 90.
Ja, also ich schlage vor 90, weil ich bin in
Ja.
91, fing ich an, hier in Hamburg aktiv zu werden. Und die einzige Ort, wo es Enneagramm in Hamburg gab, war bei Oem Parkin. Und da warst du sofort der erste Person, mit dem ich sprach.
Okay.
Und wir waren dann die einzigen auf weite Flur, die irgendwas mit dem Enneagramm gemacht haben. Stimmt nicht ganz. Die Kirchenleute, ÖAE, hatten auch schon ein paar Stellen in Hamburg. Ne? Die hatten so einen kleinen Café, wo die so einen Gesprächskreis hatten, Frank Puckewald und so weiter. Ja, also ich freue mich sehr, dich hier in der Sendung zu haben. Und ich finde es sehr schön, dass wir uns mal nach so langer Zeit, wir haben uns lange nicht gesehen, dass wir uns einfach mal unterhalten. Und ich habe dich angerufen, weil ich erwähnte, Boris ist eine Sechs. Und wir haben uns gerade mit dem Struktur Sechs beschäftigt. Und ich habe so gedacht, ach, wäre das nicht unheimlich schön, jemand, der für mich für die erste Stunde dabei war, einfach mal zu hören, wie ist es dir so ergangen mit dem Enneagramm in den Jahren? Und vielleicht magst du deine Perspektive auf die Sechs, was magst du gerne, wie möchtest du gerne die Sechs beschreiben, was du findest, ist wichtig für unsere Zuhörer, für andere, die eventuell den Sechsestil haben oder eben in ihrer Umgebung haben, in der Familie oder im Team oder wo auch immer.
Ja.
Ja.
Ja, also mein erster Kontakt mit der Sechs war auch gleichzeitig mein erster Kontakt mit dem Enneagramm. Das war bei einem Wochenendseminar, wo eben die Typen besprochen wurden. Und wie das halt immer so ist, man hört die Beschreibung und dann ordnet man sich irgendwo zu. Und ich hatte mich, glaube ich, bei dem Typ Nummer 5 zugeordnet. Weil da irgendwas von distanziert und denken und so weiter. Das konnte ich so mit mir in Verbindung bringen. Und dann kam eben dieser eine entscheidende Moment, wo der Lehrer oder der Leiter des Seminars das Wort Zweifel sagte. Und das war in mir eigentlich wie so ein Donnerhall. Also auf einmal war mir klar, das ist das, was ich mein Leben lang gemacht habe. Und ich hatte kein Wort dafür gehabt. Ja, also das war wie so ein Moment, wo ich dachte, das ist es, was ich die ganze Zeit tue. Ich
Ja.
zweifle.
Ja.
Und das war krass. Das war ein krasser Moment. Ja, und da war dann auch völlig klar, was es ist. Und das ist bis heute klar geblieben. Das ist ja bei anderen nicht so. Das wechselt und es ist unklar und manchmal weiß man es gar nicht. Aber das war das eine. Und das andere war, dass im Seminar war dann noch eine Frau, die auch eine Sechserstruktur hat. Und es gab dann eben eine Übung, die wir dann zusammen gemacht haben, wo es nur um so einen Austausch ging. Und das war auch sehr berührend. Im Grunde jemanden zu sehen, der natürlich ganz anders aussah als ich und auch so von der Art ganz anders. Aber irgendwie waren wir irgendwie total ähnlich. Und das hatte auch
War
was
was
sehr,
Gemeinsames, ne? Ja.
ja, das war wirklich auch eine starke Gemeinsamkeit, ja, auf so einer inneren Ebene, ja, sondern auch so ein Verstehen. Es war ein Verstehen. Es war nicht nur angenehm, ja, weil es war auch immer so dieses Ding, nee, also so möchte ich gar nicht sein oder so, aber ich konnte es auch nicht leugnen, dass es so
Ja,
war.
ja, ja. Darf ich zwischendurch etwas fragen?
Ja.
Weil du hast gesagt, das Wort Zweifel, du hattest kein Wort dafür, aber du wusstest, dass du es die ganze Zeit tust. Das ist natürlich ganz typisch für Enneagramm-Arbeit. Man fängt an, etwas über sich anfangen zu erkennen, was eigentlich schon immer da war, ja. Und hat aber keine Worte für. Aber mich würde interessieren, hattest du irgendein Wort dafür? Hast du es einen Namen gegeben, was da läuft für dich?
Nee, ich glaube nicht. Also Unruhe, Denken.
Viel ja. Denken, ja.
Denken, also wenn will, hätte ich gesagt Denken, ja. Aber Zweifel bringt nochmal was anderes hinein. Das ist eben nicht nur Denken, es ist eben eine bestimmte Art von Denken. Ja.
In Frage stellen, ne? Zweifeln ist in Frage stellen, ne?
Ja. Ja. Und genau, und da, also zu diesem Ding von, dass es mir nicht bewusst war, was da eigentlich abging. Ich habe dann irgendwann Jahre später mit einer Freundin von damals gesprochen und habe ihr dann so erzählt, ja, dass ich jetzt ganz viel auch in der Arbeit gemacht habe und mir so klar geworden ist, wie viel Angst ich habe. Und sie sagt, ja, klar. Also ich habe ihr das so als ein super Erkenntnis präsentiert. Ich bin jemand, der ganz viel Angst hat. Und sie sagt, ja, das war mir völlig klar. Und mir war es nicht klar. Also rückblickend ist das ein Irrsinn. Also wenn ich meine Kindheit angucke, wie viel Angst ich hatte, ja, also wie viel Angst vor der Welt, wie viel ja. Angst vor dem Rausgehen, ja, also so und da sind dann auch plötzlich alle möglichen Erinnerungen halt gekommen an damals schon im Kindergarten. Ich wollte nicht raus. Ich wollte nicht aus diesem Schutz des Häuschens raus, von der Kindergärtnerin weg, in dieses riesige Gelände, was da draußen war, wo die Kinder, die wilden Kinder rumrannten. Und später habe ich den Kindergarten gesehen. Das war irgendwie 10 mal 10 Meter vielleicht, ja. Und okay, das ist eh klar, dass kleine Leute das anders wahrnehmen. Aber das war für mich der Horror. Raus. Also, naja, es gibt noch eine Geschichte, ich weiß nicht, also die kann ich vielleicht erzählen, weil die so zentral ist für meine Geschichte. Also man spricht ja im Enneagramm oder wir haben oft davon gesprochen, dass es sowieso ein kristallisierendes Erlebnis gibt. Etwas, was wie den Deckel drauf, also den so endgültig den Sargnagel auf die Struktur ja. tut, die quasi nur ja. wartet darauf, ja. Und das war so ein Moment, das war auch noch im Kindergarten, wo ich aber noch mich erinnere, dass ich eigentlich dass ich sowas Unbeschwertes hatte. Ja, einfach so sein. Ja. Und irgendwann gab es den Moment, da bin ich zur Schule gegangen. Es muss am Anfang der Schulzeit gewesen sein, erste Klasse. Und die Schule war nur eine Stunde später, erste Stunde fällt aus. Und ich denke, ach, dann, was mache ich? Ich gehe jetzt zu meiner Oma. Und die wohnte irgendwie, ja, die wohnte schon 10 Kilometer weg. Ja. Und ich bin dann als kleiner Junge einfach dahin gegangen zu ihr.
Zu Fuß?
Ich kann mich noch erinnern. Ich bin an dieser Hauptstraße. Ich kannte die Strecke. Wir sind mit dem Auto gefahren. Und ich bin an der Hauptstraße längs gegangen. Und es war alles gut. Es war, ja, wie so Kinder sind. Bin zu meiner Oma. Die war nicht da. Bin ich umgedreht und wieder zurück. Und kurz bevor ich zu Hause war, hält ein Polizeiauto. Und der Polizist kommt zu mir und zeigt mir ein Foto. Bist du das? Da meine ich, ja, das bin ich. Und das war ich ganz überrascht, dass der mein Foto hat. Dann bin ich hinten eingestiegen im Polizeiauto und die haben mich dann so die letzten 200 Meter gefahren. Und ich dachte immer noch nichts. Ich dachte, boah, Und dann komme ich nach Hause und es war das Drama schlechthin. Meine Mutter war am Ende. Die hatten den ganzen Tag mit dem ganzen Haus, die ganze Umgebung durchsucht, wo ich bin. Das heißt, meine Mutter war mit den Nerven fertig. Dann war auch noch die Wohnzimmertür zugekracht und die Fensterscheibe gesplittert. Also es war eine Katastrophe. Und dann ist sie so zu mir runter und hat so weinend gesagt, mach das nie wieder. Und ich meine, Ich hab das jetzt schon ein paar Mal erzählt und es ist so klar, dass das so, das war es, weißt du?
Ja,
ich war unbeschwert, ich war im Vertrauen, ohne dass das Wort Vertrauen gefallen ist. Ich war einfach, ich gehe dahin, dann gehe ich wieder zurück, dann kommt die Polizei, das ist ja interessant. Und dann plötzlich war alles gar nicht mehr gut. Und Und das hat eigentlich mein Leben ganz stark geprägt, dieses, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann nicht einfach mal so irgendwas machen. Ich muss überlegen. Ja, ich muss planen. Ich muss mir das vorher, ich muss, ne, also das kann ich nicht einfach tun.
Du darfst nie wieder in deine Freiheit, mit deiner Autonomie einfach eine Entscheidung treffen, etwas unternehmen. Und man hört, hört sich schon ein bisschen an wie dieses Rausfallen aus dem Paradies, zumindest dieses vertrauensvolle, liebevolle Welt, in dem du dich da aufgehoben gefühlt hast bis dahin. Und man hört, wie die Angst deiner Mutter, es muss in dein System reingegangen sein. Es muss für sie natürlich auch schrecklich gewesen sein. Also als Mutter kann man das gut nachvollziehen. Aber was hast du über dich entschieden in der Situation?
Ja, nie mehr etwas Unüberlegtes tun.
Ja, nie mehr etwas unüberlegt. Das ist eine beeindruckende Geschichte. Wie bin ich an die Sechs geworden? Das ist eine beeindruckende Geschichte. Nie mehr etwas Unüberlegtes tun. Und was hat das für jetzt in dein Leben bedeutet? Oh, Philipp?
Ich hätte da auch eine Frage. Also, du hast bis zu dem Zeitpunkt der Reaktion deiner Mutter dir nichts dabei gedacht. Für wen hast du danach die Angst, das Bedenken, die Zweifel, das Planen, für wen hast du es gemacht? Für deine Mutter? Für dich? Wie kam, also das finde ich jetzt gerade sehr interessant.
Ja, also ich würde sagen, eine Mischung. Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe es viel auch für meine Mutter gemacht, weil ich kann mich erinnern, dass ich immer eigentlich ihr gegenüber den Eindruck vermittelt habe, mit mir ist alles okay, du musst dir keine Sorgen machen. Ja, das ist so irre, dass mir das dann irgendwann später klar wurde, dass dieses Sorgenmachen ja auch so ein zentraler Punkt in mir ist. Und ich habe das gespürt, also weil sie hatte auch definitiv auch eine Sexerfixierung, bin ich sehr sicher, und hatte starke Angst, Traumata aus dem Krieg. Also sie hat noch die Bombardierungen erlebt von Hamburg und hat das als Kind, ist sie ausgebombt worden und so weiter. Und diese Angst, und die habe ich gespürt. Ja, und das kam eigentlich andauernd. Und das war jetzt nur der Kristallisierungspunkt, der Hauptpunkt. Und ich habe immer zu ihr gesagt, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich schaffe das schon. Ja, und habe ihr auch nie eigentlich oder selten wirklich erzählt, wenn Dinge wirklich schlimm für mich waren, weil es war klar, sie konnte mir auch nicht helfen. Ja, und das ist, glaube ich, so der zentrale Punkt. Also mein Vater, die haben sich sehr früh getrennt. Vater ist weggegangen, das war für sie auch traumatisch, als ich anderthalb war. Damit ist die Sicherheit gegangen und die Stabilität. Und deswegen habe ich einfach gesagt, du musst dir keine Sorgen um mich machen. Das heißt, ich habe es eigentlich übernommen. Ich habe es so übernommen für mich, ich muss es alleine machen. Ich muss es machen. Deswegen, als du hast eben gefragt, für wen habe ich das gemacht? Ja, ich habe es auch für sie gemacht, aber in der Linie habe ich es auch für mich selbst gemacht. Es ist wie, ich habe selber die väterliche und mütterliche Autorität für mich selber übernommen.
Ja. Weil es in die Außenwelt nicht anwesend war für dich. Oder du hast es so erlebt, dass es in der Außenwelt nicht anwesend war.
Ja. Ich habe es so erlebt, dass es nicht anwesend war, beziehungsweise, dass sie hatte so viel mit sich selber zu tun. Ja. Und hat es gerade so hingekriegt, uns zu versorgen und arbeiten und so weiter. Und das war klar, da kann ich nicht auch noch, eigentlich hätte ich oft einfach sagen müssen, du, ich habe Angst, ich möchte nicht in die Schule. Ja, ich habe Angst. Ich habe Todesangst, in die Schule zu gehen. Also ab der 5. Klasse war das so. Aber ich wusste, sie hatte gar nicht die Kapazität, dann zu sagen, ja, okay, dann bleibst du zu Hause. Weil sie hat gearbeitet, da war niemand. Und deswegen war klar, du, also mit Angst kann ich nicht kommen. Und meinem Vater gegenüber schon dreimal nicht. Da habe ich es überhaupt nicht gemacht. Weil da wollte ich nicht die wenige Zeit, die ich habe, sozusagen dann auch noch verlieren und zu sagen,
also belasten, ne?
Ja, belasten. bloß keine Last,
Ja,
bloß
absolut.
nicht die anderen belasten. Ja,
Und sehr interessant, Boris, an der Stelle, wenn ich mal ein kleines bisschen Input geben darf. Ich bin ja nun sehr beschäftigt mit dieser Humanentwicklung über Zyklen. Und es gibt bestimmte Zyklen, also die ersten 6 Monate bis 18 Monate, 18 bis 3, 3 bis 6. So jetzt 3 bis 6, da bist du gerade durch da. Und jetzt kommt diese ab 6 ist einfach die Entwicklung für die eigene Kompetenz, etwas zu machen. Und was man eigentlich, wie du warst 1,5, bis dein Vater wegging, ist richtig?
Ja, ungefähr, ja.
Dann bist du mit Sicherheit schon ein Tick zu früh in die Verantwortung gegangen, irgendwie. Das wird einfach die Einladung der Mutter sein, deine eigene Instinkte, ne, ermöglichen das. Und wir wissen, dass die Potenzial, eine 6 zu sein, wahrscheinlich schon angelegt ist. Und da höre ich das Thema, wie die Bauchenergie im Kopf gekommen ist. Weil zu viel, nicht genug Spontanität Kind sein können, das kontrollieren müssen, ist schon der Weg, dass dieses Bauchenergie zu viel im Kopf kommt und dann produziert es dieses Müssen und Pflichtbewusstsein und Verantwortung und all diese Themen, die du schon angesprochen hast.
Also jegliche Bauchenergie, das heißt also auch Aggression, ja, war verboten, beziehungsweise es war immer dieses, du bist so wie dein Vater. Oder das war sozusagen so das Totschlagargument. Es war klar, das ist natürlich auch diese Dynamik, wenn man alleine mit der Mutter ist und dann hast du eben natürlich Schwierigkeiten, da jetzt diesen aggressiven Impuls auch auszudrücken. Und das habe ich komplett unterdrückt. Und insofern, und die Bauchenergie oder das, was da ist, muss ja irgendwo hingehen. Und die ist in den Kopf gegangen. Das war meine Stärke. Weißt du, das war es einfach. Und ich weiß noch, dass in der Volksschule, da ist das auch gut angekommen, ne, im Matheunterricht und so weiter. Da konnte ich dann brillieren. So, ja. Dafür wurde ich dann auch anerkannt. Aber dann plötzlich im Gymnasium war ich ein Außenseiter. Und dann war das gar nicht mehr so angesagt. Und dann war ich im Arsch. Einfach ausgedrückt. Ich hatte nichts mehr zu bieten und habe auch, genau, große Angst auch gehabt vor körperlichen Auseinandersetzungen. Ja.
Und das geht los, ne? So mit 11, dann geht es richtig los. Die Jungs wollen sich auch ausprobieren und Konkurrenz und so weiter.
Ja. Furchtbar. Ja. Also das war für mich wirklich, das war furchtbar.
Ja. Ja, so. Hast du eigentlich in deinem Umgang mit deiner Struktur ein bisschen reflektiert Subtyp-Themen?
Ja, also das, also in mir subtypmäßig ist es für mich klar, dass es Selbsterhaltung ist, aber auch sehr stark also dieses Pflichtbewusste und Loyale. Das würde ich sagen, ist das Zweite bei mir. Das Erste ist, dass ich wirklich versuche, über Freundlichkeit, die Idee ist, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Wenn ich freundlich zu dir bin, dann hilfst du mir. Dann unterstützt du mich, dann, weil ich versuche zwar alles alleine, ja, ich versuche wirklich alles alleine hinzukriegen, aber ich weiß, dass ich angewiesen bin, schmerzlich, immer wieder angewiesen bin auf andere und ich versuche es mit Freundlichkeit, mit Höflichkeit, mit nett sein und das ist das Hauptding, damit ich die Unterstützung nicht verliere, damit ich nicht allein bin in dieser Welt, ja.
Ja, genau, genau.
Und
wir sagen immer, also wir sagen, jeden Enneagramm-Stil hat so ihre ureigene Ängste. Aber für die Enneagramm-Stil 6 sprechen wir immer über zwei Hauptängste. Das eine ist, fremdbestimmt zu sein. Ganz schlimm für die Sechser. Und das zweite ist, irgendwann komplett alleine die Welt ausgeliefert zu sein. Ganz alleine.
Diese Angst, es ist nicht so sehr, dass ich die Angst habe, irgendwann bin ich allein, sondern nein, ich bin allein und ich bin der Welt alleine ausgeliefert. Und dieses, was mich auch so gerührt hat, ist, dass das eigentlich so der Wunsch, so eine tiefe Sehnsucht dahinter in mir ist, dass das Leben stabil ist. Ja, dass das stabil, berechenbar, keine Fehler, dass alles läuft, dass alles funktioniert. Und so, das ist diese. Und dahinter ist die Sehnsucht nach einer inneren Stabilität, ja, in mir.
Ich wollte gerade sagen, das kann man nur innen finden, oder? Das kann man
ja, das sagst du so. Das ist die Wahrheit, die du da sagst. Aber die Erfahrung, die ich mache, ist, ich weiß, es geht um die innere Stabilität und gleichzeitig sehe ich mich, wie ich nach äußerer Stabilität suche. Ja, das ist also dieses, was für jeden ja gilt, dass wir das, was wir im Innen verloren haben, im Außen suchen und dass wir Imitationen, dass wir versuchen, also die heilige Idee ist ja nicht nur Vertrauen, die heilige Idee ist ja auch Stärke in der Sechs. Und das ist so klar, dass ich die Stärke im Außen suche und die Stabilität im Außen suche. Und das ist das, was dann im Geistigen geschieht, dass ich einfach im Denken versuche, die Unberechenbarkeit des Lebens irgendwie doch noch berechenbar zu machen. Und alle Eventualitäten, also ich erlebe so diesen Geist, mein Geist auch als einen sehr stark zukunftsorientierten. Ja, wenn er immer wieder auf dem inneren Weg gesagt wird, es ist der Weg aus dem Moment, ist in die Zukunft oder die Vergangenheit, erlebe ich mich stark in die Zukunft orientiert. Weil in der Zukunft sind die Probleme, da sind die Gefahren. Ja, und die muss ich im Denken finden, damit ich mich vorbereiten kann, ja, also dieses so vorbereitet sein.
Dieses wachsam sein, ne? Ewig wachsam in eine gefährliche Welt. Ewig wachsam in eine gefährliche Welt.
Ich würde
und selber,
ich würde gerne an der Stelle, mir brennt es schon die ganze Zeit auf den Lippen. Also du, Boris, du bist ja auch jetzt aktiv in Diamond Approach, also, Hamid, Schrägstrich, ich nenne ihn grundsätzlich immer Almas, einfach weil er dadurch bekannter ist, Aha Almas, der die Facetten der Einheit geschrieben hat, die ich ja persönlich immer sehr, sehr empfehlen kann. Und interessanterweise, finde ich, spiegelt deine Geschichte und was du danach auch noch erzählt hast, sehr klar wieder, finde ich, so fast prototypisch, wie die Entwicklung des Enneagramm-Stils beziehungsweise des Egos entsteht. Und es ist ja eben die Theorie beziehungsweise was man jetzt bei dir live erlebt hat, diese Separation des Urvertrauens. Also ich bin eigentlich gehalten von einem Vertrauen, dass alles gut ist, alles ist sicher, ich brauche mich um nichts kümmern. Ja. Und je erwachsener wir werden, je mehr wir uns trennen von dieser, ich sag mal, mütterlichen, meistens am Anfang des Säuglingalter mütterlichen Geborgenheit, je stärker wir uns trennen, je früher wir ein eigenes Individuum werden, desto schneller kommt die Separation vom Urvertrauen und eben dann irgendwann dieser Moment, wie du es beschreibst, der wirklich, du hast es schön gesagt mit dem Sargnagel, der ganz klar macht, ich bin jetzt für etwas zuständig. Wenn ich dafür nicht, also ich bin komplett getrennt, ich bin eine eigene Identität, ein eigenes Individuum. Und wenn ich meine Strategie, nämlich Dinge zu antizipieren, zu bedenken, vorherzusehen, dass irgendwas passieren könnte, wenn ich das nicht mache, dann wird was Schlimmes passieren. Und das ist sehr interessant, diese, das jetzt unter dem Aspekt ganz klar zu sehen. Das finde ich total, ja, danke, dass du es geteilt hast. Also,
ja, also nein, das, was du sagst, stimmt total. Und was du ja ansprichst, auch aus dem Buch Facetten der Einheit, was ich auch für das, also es ist eigentlich mein persönliches Lieblingsbuch, unabhängig vom Enneagramm. Es ist eigentlich, es ist aber gleichzeitig auch eines der schwierigsten, finde ich, oder am herausforderndsten vom Inhalt her. Aber du sagst richtig, da wird ja auch in dem Buch auch über den Verlust von Basic Trust, also von dem Urvertrauen gesprochen. Und so erlebe ich das auch, und dass die Ego-Struktur an diesen Platz einnimmt. Und ich erlebe es eben auch stark, dass das, was wir im Diamond Approach oder auch woanders den inneren Richter oder das Über-Ich nennen, dass das eigentlich dann diese Stelle einnimmt, die die Eltern einnehmen. Und dass das Über-Ich eben dann auch mit sehr, sehr Doppelbotschaften dich dann im Rahmen, versucht im Rahmen zu halten, ja. In meinem Fall ist es einerseits eben die Botschaft von sei vorsichtig, pass auf, du kannst dich auf niemanden verlassen, ja, und vertraue niemanden. Und andererseits aber auch in meinem Fall auch immer die Botschaft, du musst was Besonderes sein. Und das ist etwas in diesem, also das ist dann, da kommen wir dann ja enneagrammmäßig auch in Richtung auf die 3, also in diese Bewegung von der 6 zur 3, so wie ich sie erlebe, als ich muss was Besonderes sein, ich muss brillant sein, ich muss ungewöhnlich, ich muss was Besonderes sein. Und das hat mich auch mein Leben lang geprägt. Also einerseits eine unfassbare Angst und ich bin schwach, ich kann gar nichts. Ich bin eigentlich so ein armer Wicht, so ein armer Wurm. Und dann aber auch auf der anderen Seite Ideen von Grandiosität, ja, die dann, also von Brillanz und von Überlegenheit, die dann früher auch oft im Mentalen war, ja. Also so halt im Vortragen, im Reden, ja, das war quasi meine Domäne. Und die habe ich auch immer weiter ausgebaut. Ja, das war eigentlich das, wo ich irgendwie dann stark war. Das war dann so eine falsche Stärke eigentlich, ja. So eine falsche Stärke, wo aber darunter immer diese Zerbrechlichkeit war, ja. Und das weiß ich noch, das wurde mir so ziemlich am Anfang des inneren Weges so, da habe ich dann auch so Gruppen gemacht und da wurde mir immer wieder auch Arroganz gespiegelt, vorgeworfen, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe innerlich immer nur gedacht, wenn ihr wüsstet, ich habe so viel Angst, ich habe nur Angst. Ich versuche sozusagen so nur so diese, das waren dann oft halt auch Frauen oder diese weibliche Energie und so was Direktes oder... Ich habe immer nur versucht, die irgendwie ja, in Schach zu halten über das Mentale, über so eine mentale Brillanz, dass die alle so erstarrt waren vor Bewunderung, dass sie mich nicht mehr, ja, dass ich sicher war. Es war immer das Ding, irgendwie, ich muss sicher sein. Ich darf auf keinen Fall mich verletzbar zeigen.
Ja, so, ja. Es ist also wieder so ein Beispiel, wo man ganz deutlich hört, wie die Bauchenergie, was ja Angst auch ist, im Kopf. Ja. Also das ist die Bauchenergie im Kopf, immer wieder im Kopf, weil es durch übers Denken in Sicherheit irgendwie eine Art quasi Sicherheit erlangt. Aber ich habe ja noch die Frage, Almas, Holy Ideas, also Tugend und Holy Ideas, kann man schon sagen, beides gehört ein bisschen dazu. Wir sind unterwegs damit, dass man das einfach auf den Entwicklungsweg seine Struktur so weit gelernt hat zu öffnen, dass wir empfänglich werden. Und wir würden sagen, du kannst dein Tugend und deine Holy Idea nicht machen selber. Es ist nicht möglich mit Gedanken oder Kopf oder irgendwas. Ja. Du kannst es nur empfangen und lernen durch Praxis, durch Öffnung, durch Präsenz. Es durch dich leben lassen.
Ja. Ja, das würde ich auch so sehen. Ich kann eben dir sagen, oder das weißt du ja auch, also ich habe wirklich alles versucht, um Vertrauen zu simulieren, ja, und Stärke zu simulieren und Mut zu simulieren.
Ja.
Ja, also, und es hat nicht funktioniert. Also es hat natürlich funktioniert. Ich habe natürlich Dinge gemacht, die ich mir nicht zugetraut hätte und so. Aber es hat nicht diese grundsätzliche Angst irgendwie berührt. Ja, sie war wie so Sugarcoating, wie drüber. Und jetzt, wenn du jetzt über die heiligen Ideen sprichst, so ist meine Erfahrung auch in der Arbeit damit. Und deswegen bin ich dankbar, dass du es gesagt hast, mit dem wir können es nicht machen. Weil es, und trotzdem, die reine Beschäftigung damit, ja, kann es wie hervorbringen, aber ich habe keine Ahnung wie. Weißt du, weil ich weiß auch damals, als ich damals sozusagen zu meiner Oma gegangen bin, das war eine Erfahrung von Urvertrauen. Aber es war kein Wort. Es war nicht innerlich die Idee von, ach, ich kann machen, was ich will. Nein, ich habe es einfach gemacht. Es gab gar keine
Frage. Du warst im Flow, ne?
Ja.
Du warst im Flow.
Ja, so, und all die Worte, genau, und auch Flow hätte ich nicht, und das hätte ich alles nicht gesagt. Ich kann nur rückblickend sagen, mein Gott, das war eine Erfahrung von Urvertrauen. Ja? Mein Gott. So, ja. Und wie viel habe ich dann versucht, das wieder zu holen oder wieder zu machen, so, ja. Und ja.
Es ist schon, es berührt mich sehr, muss ich sagen, weil aus welchen Gründen auch immer, man kann schon sagen, als wir uns kennenlernte, gab es Gründe genug, dass wir uns hätten vielleicht ein bisschen skeptisch begegnen können oder nicht ganz so leicht in Beziehung gehen können. Aber komischerweise war es uns überhaupt kein Problem. Wir konnten gut miteinander, wir haben geredet, wir haben besprochen, wie wir das umgehen mit Owen und Helen und wie wir dies, ne, weißt du noch, mit Jürgen und wir sind irgendwie, wir haben uns im, ich weiß noch genau, im Blockhaus getroffen und dann bist du mit Helen nach oben gegangen zu Owen, weißt du das noch?
Ja, klar.
Kannst du das noch erinnern?
Ja, also ich, das war eine andere Zeit. Ja, ich habe, also das war für mich eine andere Zeit, wo ich wirklich dachte, ohne es zu wissen, ich könnte es mit dem Willen schaffen. Ja. Als könnte ich es willentlich, als wäre es eine Willensleistung. Und das habe ich wirklich versucht. Ja. Ich habe wirklich versucht, stark zu sein und mutig und so weiter und so weiter, mit dem Willen.
Ja.
Und ich habe auch noch geglaubt, dass es durch Konfrontation geht. Dass man die Leute, das habe ich natürlich dann auch von meinem Lehrer dann auch mitgekriegt, dass man die Leute konfrontieren muss mit dem Schatten, ja, mit dem Dunklen. Und ich habe lange gebraucht, irgendwie zu merken, bei mir hat es nicht funktioniert. Ja. Und trotzdem habe ich es immer noch in mir. Weißt du, dass
das... Was war die Motivation dahinter? Weil ich bin selber der Meinung, dass Liebe ist einfach der Weg, der Modus, das Werkzeug. In einer Haltung der Liebe kannst du Menschen begleiten und du kannst sie eben so einen kleinen Schubs geben und alles mögliche. Aber die Intention dahinter ist es aus einer Haltung der Liebe. Aber nicht mit einer Haltung, ich kann dich 3 Zentimeter nach vorne schieben und ich kann nichts mit dir machen. Das kann ich nicht. Ich kann nur aus einer Haltung der Liebe vielleicht, was durch mich kommt, kleine Indizien geben oder ein Wort oder eine paradoxe Intervention oder irgendwas, um ein bisschen zu unterstützen, dass du deine nächsten paar Schritte machst.
Es war immer,
es
war immer dann, also Liebe gibt es ja auch in verschiedenen Varianten und es war immer eher eine Tendenz der Liebe so auf einer väterlichen Weise, die eben auch durch so jemand auf den Pott setzen und so weiter. Also das war die Idee dahinter, das war das Ideal in mir. Ja, wie das für andere ist, ist es egal. Das Ideal dahinter war, ich wollte Leuten helfen. Ja.
Das glaube ich von dir
hundertprozentig. Ja, ne? Und aber ich wollte sie auch verändern. Ja.
Ja.
Auch mich selbst verändern. Das heißt, ich habe irgendwie selber auch daran geglaubt, dass es möglich ist, einfach durch draufhauen eine Veränderung zu erwirken, weil das in mir durchaus immer mal wieder auch funktioniert hat. Es hat zu ganz großen Durchbrüchen geführt, ja, aber es hat eben auch zu einer Stärkung der Selbsturteile auch geführt, auf so einer subtileren Ebene. Ja, also das spirituelle Über-Ich ist ganz, ganz stark gestärkt worden dadurch. Und das erlebe ich so als mit die größte Herausforderung auf dem inneren Weg, das loszulassen. Dieses, boah, weißt du, wenn ich jemand im Seminar höre, wenn er dann erzählt und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal hat man diesen Impuls, boah, ich möchte ihm nur noch das sagen, also das sieht er nicht, das wäre so toll, wenn er das, ne? Und an der Stelle loszulassen. Einfach zu sagen. Und wirklich loszulassen. Und das ist für mich eine große, große Herausforderung. Im Wesentlichen für mich selbst. Ja. In den anderen sehe ich es ja auch nur gespiegelt. Mein Wunsch, Mensch, ich möchte so gerne eine Lösung haben für die. Und ich möchte eigentlich eine Lösung haben für mich. Ja. So.
Also es ist sicherlich so, dass wir alle unsere Themen in uns haben. Also die Selbstliebe ist einfach die schwierigste Aufgabe, die wichtigste Aufgabe finden wir für jeden Menschen. Also wenn alle Menschen der Welt sich einfach damit beschäftigen würden und nebenbei genug essen und ein bisschen was gestalten, dass die Gesellschaft einigermaßen funktioniert, dann hätten wir irgendwann keine Kriege mehr. Es ist einfach so. Also wenn die Menschen mit sich selber ihre eigene Arbeit machen würden. Ich habe die Erfahrung gemacht, also Kontrolle haben wir alle, Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir kontrollieren nur aufgrund von unterschiedlichen Glaubenssätzen, unterschiedliche Trübung und natürlich auch diese unterschiedliche Motivation von der Grundlebensstrategie, die eben bei jedem Enneagrammstil unterschiedlich ist. Und wir werden angetrieben durch die Leidenschaft und die Fixierung. Und die halten uns sehr spezifisch auf einen Weg. Wir interessieren uns für die Themen, die für unser Enneagrammstil das liefern, was wir meinen, gute, wichtige Information ist, um mit meiner Grundlebensstrategie unterwegs zu sein. Ja. Und im Grunde ist dieses, wir nennen es Spiritual Bungee Jumping, ist dieses Moment, wo man, wir sagen, unterhalb der psychologischen Abwehrmechanismus kommen. Also wir schaffen es, in meinem Beispiel, Kontrolle über Beziehung loszulassen. Einfach nichts mehr tun, um nach außen hin nett zu sein und guck mal, und habt ihr mich gern und so weiter. Das komplett loslassen. Das ist Kontrolle komplett loslassen. Und dann, meine Erfahrung ist, weil ich will über Angst sprechen. Die Angst, die ich da erlebt habe, war unglaublich. Nie vorher, also ich habe immer gesagt, ich habe eigentlich keine Angst, so ein bisschen Aufregung bei einer Prüfung oder so, aber wirklich Angst kannte ich nicht. Aber dieses, wo ich da, das war innerhalb 2 Wochen, es war eine ganz kurze Zeitfenster, wo ich das, die Praxis begriffen habe, das ist jetzt dran, und es auch wirklich praktiziert habe. Loslassen. Und ich habe da, unglaubliche Angsterfahrungen gemacht, also mit nicht schlafen und nicht essen können, also alles Mögliche. Das System hat sehr physisch, sehr starke Reaktionen mir geliefert. Und es war ein super, super wichtiger Schritt nach vorne. Also dieses Begreifen, dass ich doch die Kontrolle loslassen kann. Und was passiert ist, ich rutsche hinein in eine Beziehung zu mir. Dann brauche ich es nicht mehr von außen. Dann kommt dieses Hineinrutschen in eine Beziehung zu mir. Und meine Erfahrung, wir arbeiten ja nun viel, ich mache ganz, ganz viel Coaching, ist, dass das für jeden Mensch auf dem Weg da ist. Also es ist für jeden von uns möglich. Es ist nur ein bisschen unterschiedlicher. Wir müssen ein bisschen was Unterschiedliches begreifen, verstehen. Und wir müssen an einem bestimmten Punkt sein in der Entwicklung. Wir können ja nicht gleich damit anfangen, sondern wir müssen so ein bisschen Weg gegangen sein, damit wir würden sagen, damit du genug Präsenz und Erdung hast, dass du diese Erfahrung auch halten kannst. Also du kannst nicht schneller gehen, als du schon bereit bist zu gehen, sozusagen. Du bekommst nur die Herausforderung, die du gerade in diesem Moment tragen kannst. Und nicht mehr, ist meine Erfahrung. Was sagst du dazu, wenn ich das so erzähle? Resoniert es mit dir?
Ja, klar. Ich muss für mich selber aufpassen, wenn es so zum Beispiel um die Frage von Entwicklung und Veränderung geht. Das war immer eine Frage, die mich immer beschäftigt hat. Was ist eigentlich Entwicklung und was verändert sich eigentlich? Und ich muss einfach für mich immer aufpassen, wenn ich dann innerlich sehe, boah, die Struktur ist eigentlich noch genau dieselbe, das einfach das loszulassen, ja, und kein Urteil draus zu machen. Das ist für mich ein Riesending und ich bin da noch nicht, ich weiß, dass ich da nicht durch bin. Ja, ich erlebe mich immer noch als sehr, sehr ängstlich, so, oder sehr, sehr stark mit Angst konfrontiert und mit dem Versuch, das irgendwie mich vorzubereiten. Auch jetzt gerade in dieser, ich bin ja jetzt seit 2 Jahren auch in einer gesundheitlich schwierigen Situation, wo ich immer wieder mit Tod auch konfrontiert bin, ja. Absolut. Was mir eben auch immer wieder klar ist, dass das Tod, oder weil in dem Sinn bin ich ja nicht mit Tod konfrontiert, ich lebe ja und so, ist mehr so eine Idee von Tod, und da ist es eben die Unkontrollierbarkeit, ne? Diese Angst, dass es noch schlimmer wird. Ich bin immer sehr glücklich, wenn ich quasi über mich selber das so damit arbeiten kann und der andere es einfach nur hört. Und einfach nur gar nichts damit macht. Weil das ist eine sehr ungewöhnliche Erfahrung. Also oft ist es so, dass dein Gegenüber doch versucht, irgendwas zu machen. Ja? Also entweder er weist es zurück oder er sagt, das ist doch nicht so schlimm oder da musst du das oder dies und so weiter. Und einfach so einfach nur einfach das zu hören und damit zu sein. Und das ist für mich so die größte Erfahrung. Und umgekehrt, das ist für mich auch die schwierigste Sache, einfach, was, wenn andere das sagen, auch einfach ist nur zu nehmen und nicht zu reagieren und nicht irgendwas zu tun. So.
Ja, schön. Das ist Präsenz, ne? Du sprichst über Präsenz, dass jemand, wir sprechen immer, Coaching-Haltung ist für uns immer 51% bei dir sein, 49% öffnen, den Raum öffnen für den Gegenüber. Und dann auch halten, was in diesen Raum kommt.
Und genau, im Diamond Approach wird immer gesagt, 60% bei mir, 40, oder nicht, 80 bei mir, 20 beim anderen. Genau, 80 bei mir, 20 beim anderen. Und dann eben muss man erstmal anerkennen, meine normale Aufmerksamkeitshaltung ist 90 beim anderen oder 100 beim anderen, 0 bei mir selbst. Das ist so, da starten wir in der Regel. Muss man auch erstmal anerkennen. Aber dieses Ding, 80 bei mir, 20 bei anderen, ist krass. Ja?
Und auch, dass Beziehung ein Raum ist. Weißt du, ich als zwei, also eine von den größten, ganz schlimmen Erfahrungen für mich war, als Helen Palmer mir auf den Kopf zu sagte, oh, I think you're a two. Das hat mich schon mal halb umgebracht. Das war eine ganz schmerzhafte Erfahrung. Und dann kommt die Zeit, dann liest man immer über die zwei und liest alles möglich, wo ich denke, das bin ich doch gar nicht und das mache ich doch gar nicht und Manipulation schon mal gar nicht und wovon reden die und wieso klebrig und wieso Beziehung und ich kann erinnern, ich saß hier in meinem Arbeitsraum und habe mir die Frage gestellt, was ist überhaupt Beziehung? Ich weiß es gar nicht. Aber ich muss es doch wissen, wenn ich eine Zwei bin und all das, was in den Büchern steht, ich musste es doch wissen. Und habe genau gewusst, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Inzwischen, ja, aber es war ein langer Lernweg. Hast du so etwas Vergleichbares mit der Sechs?
Was könnte das sein?
Also die Worte, die bei mir kommen, sind auf jeden Fall Glaube. Also dieses, ich finde, Sechser haben eine Kompetenz, das hat, guck mal, Helen und Dave waren beide Sechser, ne? Meine Lehre. Und dann kommt Jürgen Gündel als 5 und dann kommt Norbert als 7. Also ich hatte lauter Köpfe um mich herum, als ich das Enneagramm gelernt habe. Und kein Herzmensch weit und breit. Aber ich bin so glücklich darüber, was für eine präzise Lehre ich gelernt habe. Ich höre manchmal Helen heute noch. Da geht mein Herz immer auf und ich habe die Tapes und ich habe Tonsachen, alte Tonsachen. Aber ich höre einfach ihre Stimme und bin so dankbar und so glücklich für diesen Weg und für Helen. Sie war nicht immer einfach, bestimmt nicht immer einfach. Aber diese präzise Lehre, das kann ein Kopfmensch. Das könnt ihr besser als wir.
Ja, klar. Also so, ja, natürlich. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen zu gucken, was das vergleichbar wäre mit deiner Angsterfahrung oder mit dem, wo du plötzlich diese Angsterfahrung gemacht hast, die für mich ja irgendwie, ja, die ist sehr, sehr, sehr präsent, immer. Ja.
Ja. Aber es geht um
und hier war,
irgendwas ist, also ich kann nur sagen, die Worte, die bei mir ankommen, ist, ob du was mitmachst, aber es gibt eine Qualität in Sechs, die ich so wertschätze. Und es haben nur die Sechse. Ich versuche es mir.
Es ist, ich erlebe das in mir als auch eine Brillanz. Also eine Klarheit, im Denken und auch eine Fähigkeit, das auszudrücken. Ja. Und auch so verschiedene Aspekte und auch, also weil ganz viel von den Dingen, die ich jetzt so als dunkel in mir erlebe, zum Beispiel dieses auch immer so das Haar in der Suppe und immer zu gucken, was, das hat natürlich auch was Positives, nämlich, dass man auch dass man wirklich genau hinschaut und sagt, das stimmt zwar alles, aber was ist denn eigentlich damit? Und was ist eigentlich damit? Und Dinge sehr genau zu betrachten. Also etwas, also was in mir ja oft kommt, und um sicher zu sein, bin ich gründlich. Weißt du, eine Gründlichkeit, die wirklich auch versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja.
Weißt du, was bei mir jetzt kommt, Boris? Ich suche noch diese Qualität, also die Klarheit, diese feine Differenzierung, Präzision, Schnelligkeit im Denken, ganz schnell Verbindung schaffen zwischen Informationen. Darüber reden wir jetzt. Und das ist doch das Gegenteil von Zweifel. Das kommt bei mir gerade. Das heißt,
ja, das ist interessant, dass du das sagst. Das stimmt. Also im Wissen erlebe ich oft auch, dass ich weiß, wie die Dinge zusammenhängen. Und was dann aber oft passiert ist, dass ich sozusagen oder in der Gründlichkeit dann wirklich auch das Gefühl habe, ich habe es jetzt verstanden, so läuft es. Aber dann, was mir dann immer so, das ist wie ein Fluch, dann passiert, dass ich dann plötzlich da drinne den einen Punkt auch natürlich entdecke, wo ich denke, scheiße, das ist ja doch nicht sicher. Oh Gott. Da habe ich gar nicht dran gedacht.
Da ist ein Logikloch oder was ist das?
Ja, da könnte was schiefgehen. Ja, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Und das ist schon echt krass. Das ist schon echt krass.
Faszinierend.
Und diese Schnelligkeit im Denken, die ist da so. Die erlebe ich jetzt auch bei der 7. Ja, die erlebe ich auch. Da ist auch eine extreme Schnelligkeit. Und da erlebe ich mich auch ähnlich, also wenn ich jetzt mich als 6 zwischen 7 und 5 auch, erlebe ich mich auch stark, da ist die Schnelligkeit im Denken und auch dieses sozusagen sich nicht fassen lassen, weil man einfach so schnell ist und auch immer schnell eine Antwort hat.
Und dieses Wort präzise, die 6 bleibt beim Realität-Thema, die jetzt da ist. Die 7 hat mehr so eine tragende, fließende, diese Leichtigkeit des Seins, die sind schon in der Luft unterwegs, so mit ihren Schnitten, ja? Aber die 6 ist hier, jetzt, präzise. Präzision.
Stimmt.
Differenzieren, also präzisieren. Das ist, es bringt uns, da gibt es kein Image mehr und kein Präsent, kein Raum.
Nein, da gibt es kein Image mehr.
Wirklich ist.
Nein, das ist so. Ja, da hast du völlig recht. Und das ist halt immer, das ist dieser schmale Grat. Es ist immer dieses auf der Rasierklinge gehen zwischen. Ich erlebe das sowohl als Fluch als auch als eine große Qualität immer wieder. Ja.
Absolut.
So.
Und diese Qualität, ich meine, dass dieses Selbstliebe, wir sind unterwegs mit alle Enneagramm-Stile sind wunderbar, die sind ganz wichtig. Wir brauchen alle, um ein ganzes System eben zu leben. Und auch wir entwickeln uns alle, ich sage, im Einklang mit der Evolution oder im Einklang mit universeller Intelligenz und Liebe. Das sind für uns Begrifflichkeiten, die wir sehr oft benutzen. Und dass wir wertschätzen, diese Qualität, die durch uns leben kann. Das ist für mich Selbstliebe. Also Selbstliebe eröffnet dich für deine Tugend und deine Holy Idea. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich gut zulässig oder durchlässig sein können, wenn wir irgendwie zweifeln, also wenn wir nicht offen sind für unsere eigene Herz und Selbstliebe und dieses. Ich erlebe, es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn ich dir zuhöre. Und im Lauf, so im Flow, so, was passiert in mir gerade, wenn du sprichst? Das erlebe ich als was Wunderschönes. Und da dieser Moment, dieses Staunen, diese genaue Präzision ist das Gegenteil von Zweifel. Das war eben für mich so eine, so eine kleine Moment ich nenne es Staunen, also ist was Schönes. Das kann ich nur erleben, wenn ich komplett offen bin und komplett präsent bin und komplett erlaube, was auch immer du sagst, dass in mein System Wirkung haben kann.
Was ich zum Beispiel umgekehrt auch, was mich dann auch berührt hat, ist eben, wo du dann auch auf die Qualitäten jetzt der 6 zu sprechen gekommen bist. Und da merke ich eben in mir immer dieses, stimmt ja überhaupt.
Ja,
das ach ja, stimmt, du hast ja recht. Also das heißt, das ist ja auch irgendwie verrückt, ne? Ich denke von mir selbst, dass ich gründlich bin. Ja, aber ich klammer auch einen Teil aus. Ja, nämlich den hey, es ist gut. Es ist in Ordnung, ja? Und das ist etwas, das es ist gut, wenn du das sagst, dann kommt auch ein Zweifel in mir, wo dann sagt, ja, aber man muss doch auch, was hat sie eben gesagt, dass jeder der Enneagramm-Typen ist wunderbar, da würde ich sagen, nee, jeder der Enneagramm-Typen ist furchtbar. Und das sind natürlich nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Es hat was Furchtbares und es hat auch was Wunderbares. Und ich habe definitiv eine Tendenz zu dem Furchtbaren. Deswegen habe ich das auch so damals, hat mich das auch so eingenommen. Und dieses jetzt zu sagen, oh ja, ja, das einfach im Grunde in so einer Art wieder zurückzukommen, auch in die Mitte und zu sagen, ja, das ist so, das ist beides. Und man kann, ja.
Ich würde da gerne eine Frage stellen dazu, weil du ja, also man merkt es ja sofort, ne? Also die Qualität, in der du dich öffnest und der du deine Geschichte erzählst und so, man merkt, dass du einfach einen Entwicklungsweg hinter dir hast. Also wenn wir hier mit einer 6 sitzen würden, die den Stil seit 6 Monaten kennt, dann wäre die Offenheit sicherlich geringer, einfach weil, wer weiß, wer das hört und ne, also da sind die Bedenken einfach viel zu viel. Also vielen Dank erstmal dafür. Und ich bin total interessiert, wie hat sich das denn für dich verändert? Du hast jetzt gesagt, früher hast du eher, ich nenne es jetzt einfach mal die Mangelorientierung in Richtung deines Stils gehabt. Heute kannst du die Qualitäten zumindest versuchen, für dich sehr stark zu wertschätzen, zu sehen. Du bist ja auch ein alter Hase. Wie ist denn dein Blick, wie hat sie sich denn verändert, des Enneagramms? Oder wie vielleicht erlebst du auch, wie die Haltung grundsätzlich über die Jahrzehnte sich verändert hat? Kannst du da irgendwas zu sagen?
Naja, also auf jeden Fall, am Anfang war das wirklich der Glaube, dass durch Anstrengung kann ich mich verändern. Durch Willenskraft, durch Anstrengung kann ich mich verändern, habe ich einen Einfluss. Und die Entwicklung ist zu sehen, dass das nicht so ist, ja, dass es nicht geht und es trotzdem zu spüren, dass du es trotzdem immer noch wieder tust. Ja. Du hast gesagt, ich bin ein alter Hase.
Naja, seit 90 mit dem Enneagramm, also das, ja. da war ich 5 Jahre alt.
Ja,
das genau. Bist du. Das bist
ich sollte weiter sein, glaube ich. Also ich glaube, ich sollte weiter sein. Also so, wenn ich das mal so sagen darf. Nee,
aber ich
mild,
muss
also eine Art von sagen,
Wille. Ja, du zuerst dann.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mich so angucke heute im Vergleich zu damals, glaube ich, bin ich schon milder oder ich bin schon ruhiger geworden. Aber die Herausforderungen werden natürlich auch irgendwie stärker oder gerade jetzt so jetzt, wenn es wirklich um Alter und um Sterben oder so irgendwie geht, dann kommen auch noch ganz andere Dinge rein. Dann kommt nämlich auch was ich auch eben stark erlebe, ist die Identifikation mit dem Körper. Ja, das zwar einerseits ist die Bauch oder ist der Körper eigentlich weg, ja, ist eigentlich im Kopf, aber andererseits, wenn der dann nicht funktioniert, das ist furchtbar. Das ist dann also noch, also dann plötzlich, weil eigentlich will ich den Körper gar nicht merken. So, ja, ich möchte das, ich möchte ihn gar nicht merken, damit dann kann ich sozusagen ganz, dann muss mir keine Sorgen machen und so. Und das heißt, jetzt im Moment bin ich eben auch stark damit konfrontiert mit, und die Identifikation mit dem Körper ist wahrscheinlich, ist so stark, dass sie auch noch über den Enneagramm-Typ hinausgeht. Also die ist sozusagen, die ist so grundsätzlich, das ist dann auch schon eine krasse Herausforderung. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich bin im Kontakt mit anderen freundlicher geworden, wenn ich das mal so für mich selber sagen darf. Also jenseits der strategischen Freundlichkeit, ja, die ist auch da. Ja, also ist so, das erlebe ich auch jetzt besonders so im Kontakt so mit Ärzten und mit Krankenschwestern in der Klinik und so weiter, da da bin ich auch schon, da versuche ich wirklich freundlich zu sein. Einerseits, weil es mein Wesen ist und andererseits, weil ich auch einfach hoffe, dass man mir hilft. So. Aber ich glaube, ich bin auch in meinen nahen Beziehungen bin ich, glaube ich, freundlicher geworden. Da war ich früher irgendwie unangenehmer, glaube ich. Also
ich habe heute Nachmittag ein bisschen bewundert, als ich bemerkte, du hast keine von meinen Messages bekommen, meine Mails bekommen. Oh, habe ich gedacht, das muss aber eine große Herausforderung für dich sein. Wenn du mir schreibst und ich antworte nicht mal, das muss eine große Herausforderung sein. Ich fand, du bist sehr freundlich damit umgegangen. Ich habe gedacht, naja, dann jetzt nicht mehr, jetzt mache ich keinen Podcast mehr. Also ich war ein bisschen auf diese aversive Reaktion, aber da kam gar nichts. Also du warst sehr geduldig und freundlich und hast ein bisschen Bedenken ausgesprochen, aber nur geguckt, dass die immer dann vielleicht jetzt mal die richtige ist. Also,
das fand ich schon. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, das stimmt, das stimmt. Mir war das ein Anliegen. Also mir war das einfach ein Anliegen, dass wir es noch machen. Und es stimmt, es gab auch diese Reaktion von, oh Mann, das ist auch schlecht organisiert und wieso und genau, es stimmt. Also wenn ich das so sage, würde ich sagen, dass diese Dinge, wenn sie dann losgehen, die sind tatsächlich nicht mehr so, also das ist interessant. Das stimmt, ja, ja. Das ist tatsächlich,
das hätte ich mir sind, Helen nicht erlauben können. Also Helen wäre durch die Decke gegangen bei sowas. Hätte ich mir nicht erlauben können. Da hätte ich einen Rundumschlag dafür bekommen, mit Sicherheit.
Ja, ich früher auch. So. Und ich habe früher auch ausgeteilt. So, ja, das ist so. Aber dieses Austeilen, also das ist nämlich noch ein Aspekt der Sex, glaube ich, den ich auch wichtig finde, ist Aggression, Aggressivität.
Ja.
Nämlich
ja.
In dem Moment Aggressivität als Reaktion auf Unberechenbarkeit und auf Chaos. Das ist so. Ja, also das ist wie, also das Chaos und die Fehler, ja, sind wirklich für mich echt eine Erinnerung an, oh Gott. Ich habe das überhaupt nicht im Griff alles, ja. Das Leben ist völlig unberechenbar. Und dann kommt ein Zorn auf die anderen, die so chaotisch sind und die es nicht auf die Reihe kriegen und die da und so. Und darunter ist eigentlich so eine Verzweiflung. Also genau, Zweifel, Verzweiflung, ja. Verzweiflung darüber, boah, ich muss es wieder alleine machen. Das ist, glaube ich, das Hauptding dabei. Ja, ja, ich muss es schon wieder alleine machen. Selbst das muss ich so und das ist wie, da wird diese Weltsicht, die so tief drin ist, die wird dann bestätigt in dem Moment und dann, ja, aber das, du hast recht, das ist ein guter Hinweis, es hat sich ein bisschen, es ist nicht mehr so lange, so fest. Es ist ein bisschen lockerer geworden. Hey.
Ich fand das sehr angenehm, Boris.
Ja, glaube ich, ja.
Ich fand das sehr angenehm. Aber ich habe noch einen Punkt. Ich möchte einen Punkt zurückkommen.
Danke fürs Kompliment, Pam.
Ja, gerne, Boris. Gerne, gerne. diese Idee, wir haben keinen Willen oder wir können keinen Willen nicht anwenden. Wir haben da ein bisschen andere Herangehensweise und das finde ich sehr interessant, weil ich habe es von dir jetzt wieder ein paar Mal gehört und damals hat sie mich auf die Suche geschickt. Es war für mich, wie sie sprach, wir können gar nichts machen, keinen Willen. Ich habe nur körperlich gespürt, naja, so ist es nun auch wieder nicht, aber ich konnte noch nichts wirklich Gescheites sagen. Ich war einfach noch nicht so weit. Aber es war mit einem Impuls zu erforschen. Es war mit einem Impuls, stimmt das? Stimmt das? Also wir würden sagen, wenn du auf dem Weg bist, dann brauchst du immer für den Kopf Information. Und dafür, da tust du was. Du besuchst Kurse, liest Bücher, sprichst mit Leuten. Du tust etwas, um diese Information für den Kopf zu bekommen. Gibt es überhaupt einen Weg? Wie geht ein Weg? Wie könnte es sein? Zum Beispiel das Enneagramm lernen wäre eine Möglichkeit. Das ist erstmal ein ziemlich heftiges Tool, eine heftige theoretische Einheit. Wenn man es tut, und offen genug ist, dass man Neugierde entwickelt, so ein bisschen Kopf-Herz-Verständnis entwickelt, dann ist man wesentlich höher motiviert, noch ein Stück weiter zu gehen. Also das Herz braucht man, um anzufangen, mit dem Kopf zusammen, dass ich begreife, oh, da ist ja was Wahres dran. Oder diese Momenten von Erkenntnisse, was auch immer. Und dann, wenn wir da ein bisschen auf dem Weg sind, es kommt doch so schnell. Du brauchst Praxis, du brauchst innere Praxis, du brauchst Atemübung, du brauchst Körperarbeit, du brauchst Meditation, du brauchst Lehre, spirituelle Lehre, die dich da begleiten können. Dann tust du auch wieder etwas. Ich bin durch die Weltgeschichte gefahren, um diese Lehre zu kennen und zu haben und von die zu lernen. Da gehört Wille dazu.
Absolut. Das ist ja das Paradox, ne, dass du einfach der Wille an sich, auch der falsche Wille, dich auch erstmal bis hierher gebracht hat, ne? Und
absolut.
Das ist auch so bei Meditation ja auch immer Phasen gibt von eindeutig falschem Willen, wo du dich dazu zwingen musst.
Warum ist es falsche Wille?
Naja, es ist einfach, also mit falscher Wille
die eigene,
ist nur eben.
Es ist
der Wille des Ego, ist aus der Ego-Struktur. So, es ist ein Wille, der. Und das ist jetzt falsch, glaube ich, ist jetzt nicht als Bewertung gemeint, sondern einfach, um ihn zu unterscheiden vom wahren Willen und vom universellen Willen. Es ist eben mein Wille, also, mein Ich-Will, egal.
Mein Holy Idea ist höhere Wille, ne? Höhere Wille. Also das ist empfänglich sein. Und es stimmt, mein Wille hat mich zu Suchende gemacht und hat mich zu jemand, der Flüge bucht und Kurse bucht. Und ich habe ja dann auch noch viele Jahre für Helen große Konferenzen organisiert. Ne? Wir waren in Assisi und Paris und Prag und überall. Also mein Wille begleitet mich auf diesem Weg bis zu dem Punkt, wo wir genug erfahren haben. Irgendwann merkt man, oh, Meditation bringt etwas, da passiert was im Körper. Oder mein Kopf wird doch langsam ruhiger. Oder wenn ich eine Atemübung mache, kann ich von Kopf in Bauch relativ schnell. Also all diese Sachen, die wir lernen. Und irgendwann auf diesem Weg kommt dieser Punkt, was wir Spiritual Bungee Jumping nennen. Irgendwann, aber bis dahin brauchen wir unsere Wille. Und es ist wichtig, es zu erkennen. Wir haben ein Modell, die heißt Reaktionskreislauf oder emotionalen Reaktionskreislauf. Und die ganze Theorie basiert darauf, dass du erkennen kannst, wenn diese alte Programmierung dich absorbiert, dein Denken absorbiert und aufgrund von einem Knopfdruck irgendeine emotionale Reaktion, das haben wir alle jeden Tag, wenn irgendwas gedruckt wird, steigst du dann ein in deine Programmierung, dann bist du eigentlich verloren. Dann hast du keine freie Wille mehr. Dein freier Wille ist absorbiert in diesem Modell. So beschreiben wir das. Und das Ziel ist zu erkennen, stopp, mit Praxis aussteigen, dich gut erden, differenzieren, präzisieren. Und an dem Punkt, wo du ausgestiegen bist, brauchst du freie Wille. Also du kannst nur aussteigen mit freier Wille. Weil in dem Kreislauf ist die komplett absorbiert. Du hast keinen freien Wille mehr. Und diesen Punkt, das ist für uns ein ganz wichtiges Modell auf dem Weg des sich entwickelt. Deswegen stütze ich immer, wenn ich höre, wir haben keine Willen, wir können nichts machen. Weil das für mich fühlt sich das an wie, wir haben eigentlich eine ganze Menge Wille, die wir erstmal anwenden müssen, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen.
Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch von Oscar Ichazo, the devil does not know for whom he is working. Der Teufel weiß nicht, für wen er arbeitet. Und das ist schon auch eine Erfahrung. Ja, das sind ja auch nur Konzepte, weißt du? Also so falscher Wille oder wahrer Wille und universeller Wille sind ja auch irgendwo Konzepte, die auf irgendwas hindeuten. Und mein persönlicher Wille oder der Ego-Wille, der hat mich natürlich auch überall hingebracht, auch eben dahin, wo ich nicht unbedingt hin wollte. Aber hat eben auch, das führt dazu, dass ich zu Retreats hinfahre, dass ich Erkundungen, Inquiries mache, dass ich mit Lehrern arbeite. Und das ist immer diese Mischung, weißt du, also das und das Enneagramm, weißt du, das Enneagramm hatte für mich das Versprechen, ich kann alle Leute einordnen und dann bin ich endlich sicher, dann kann ich sie, dann habe ich sie in der Tasche oder irgendwas, dann kann ich auch glänzen, dann kann ich mit meinem Wissen glänzen und so. Und das hat aber auch die andere, das hat auch all das hervorgebracht an Verständnis über mich selbst oder über andere, dass dann bin ich trotzdem plötzlich wieder an einem Punkt, wo ich dann doch keine Kontrolle habe darüber, was
Ja.
ich tue.
Ich habe gerade für mich so, ich überlege gerade für mich so die ganze Zeit, könnte ich präzisieren, was für mich innerlich der Unterschied in Erfahrung ist zwischen dem Willen, den wir gerade differenzieren, der Ego-Wille sozusagen und der Wille, den ich tatsächlich, ein wahrhaftiger Wille, wo ich eine wirklich freie Entscheidung treffen kann. Und ich merke, für mich ist es irgendwie das Gefühl von Herausforderung im Sinne von, wie stark fordert es meine Struktur, meine alten Denkmuster, meine Ego-Perspektive loszulassen und eine Entscheidung zu treffen, eine Handlung zu tun, die das eigentlich konträr ist zu dem, was der einfache Weg ist. Ich habe in letzter Zeit immer wieder dieses Zitat im Kopf. Ich weiß nicht, warum es so oft kommt, aber ich finde es so toll. Professor Dumbledore in Harry Potter, natürlich geschrieben von J.K. Rowling, hat in irgendeinem Buch gesagt, bin mir nicht mehr sicher, welches, wir müssen uns entscheiden ab einem gewissen Punkt, ob wir uns, wenn dunkle Mächte auf uns zukommen, ob wir uns dafür entscheiden, das zu tun, was einfach ist, oder das, was richtig ist. Und das ist für mich so ein bisschen dieser Gedanke für freier Wille und Ego-Wille. Das, was einfach ist, ist gelernt, ist über Jahrzehnte irgendwie neurophysiologisch angelegt in uns. Und dann kommt irgendwie dieser Moment, wo du denkst, und dieses Mal mache ich es nicht. Dieses Mal sage ich nein. Auch wenn es noch so herausfordernd ist, dieses Mal höre ich auf, in Worst-Case-Szenarios zu denken oder was auch immer das Thema für die Person ist. Das war für mich so eine innerlich ganz andere Erfahrung an Mut, an Vertrauen, es klappt, an ich springe jetzt mal über die Klippe und gucke, ob da ein Netz auf dem Boden ist. So, das habe ich gerade für mich so erfahren.
Ja, das ist, was bezeichnest du das als Spiritual Bungee Jumping, was du gerade
Ja,
erzählst?
also dieses Herausfordernde, ne, dieses Spiritual Bungee Jumping, ja.
Also das ist etwas, ich meine, wir reden viel darüber. Es ist eigentlich eine körperliche Erfahrung, ne? Also man kann es körperlich spüren, wenn man das macht. Ich bin der Meinung, dass unser Körper ist unser Universal Wikipedia. Also unser Körper weiß alles und kann uns alle Informationen geben, kann uns den Weg zeigen, kann uns zumindest den Zeichen geben, wenn wir uns gerade verschließen, dass wir wieder aufmachen oder dass wir zu viel Kontrolle haben, ne, dass wir zu sehr im Kopf sind oder also über den Körper, diese Körperbewusstsein, was ich intrapersonelle Intelligenz nenne, bekommen wir so viel Information, die wir nie und nimmer bekommen, nur durch Denken. Nie und nimmer. Und Philipp und ich, wir arbeiten zusammen, wir haben die Abmachung für unsere Beziehung. Wenn einer von uns eine körperliche Reaktion hat, das nehmen wir immer ernst. Das hat Priorität über jegliche köpfige Überlegung, was wir machen oder nicht machen oder, ne? Wenn eine körperliche Reaktion da ist, das nehmen wir ernst und gucken, manchmal brauchst du ein bisschen Zeit, aber wir gucken hin, was will diese körperliche Reaktion genau sagen und dann möglichst in guten Worten mitzuteilen als eine Kommunikation. Und ich finde das schon sehr zuverlässig, oder Philipp?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich hab noch mal überlegt, vorhin, wo du das sagtest, mit dem, wenn man etwas tut, was konträr ist zu der eigenen Struktur, da habe ich jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und bei mir ist das zum Beispiel so, wenn meinetwegen jetzt in einem Gespräch, meinetwegen jetzt in einem Projektmeeting, irgendjemand irgendwas sagt, wo mir klar ist, nee, da ist noch ein Problem, aber, und wo ich früher dann eingehakt hätte. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und heute teilweise zu sagen, okay, schauen wir mal, so, ja. Das ist für mich persönlich ein Bungee Jumping. Das mag für andere ganz normal sein. Ich erlebe andere da, als da, für die ist das regelhaft, für die ist das das Normale. Ja? Für die ist das die normale Struktur, ist zu sagen, ja, passt schon, wenn er das sagt. Aber das ist gar nicht gut, das ist falsch. Also sagen wir mal in Anführungszeichen, das ist der falsche Wille, jetzt in dem Fall in einer neuen vielleicht, die sagt, ja, passt schon, kriegen wir schon hin. Nee, da müsste sie etwas anders sein. Aber wenn es bei mir kommt, ja, passt schon, das ist ein Riesending. Das ist sozusagen, da bin ich dann schon, das merke ich auch selber. Weil es dann auch so, ich muss mich irgendwie überwinden, teilweise, aber gleichzeitig nimmt es auch so eine Last von mir. Weil das ist, glaube ich, noch das andere, das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gesagt, dass dieses, es immer alles selbst zu machen, auch eine unglaubliche Last ist.
Ja, absolut. Ja,
eine unglaubliche Last auf den Schultern, ja. Und die loszulassen, und zwar wirklich bewusst loszulassen. Diese in mir, die Sehnsucht nach Stabilität, die führt einerseits zu so einer Treue in Bezug auf Dinge, auf eine Sache, auf ein Projekt, auf Personen, eine Treue, Loyalität.
Loyalität, ja, genau.
Loyalität, ja. Bis hin zu Pflichterfüllung, Befehl und Gehorsam, Soldat, also ein Regelwerk als Ersatz für eine innere Stabilität. Das kommt mir, das ist ein Riesending. Also dieses Soldatische ist mir irgendwann auch sehr klar in der inneren Arbeit über mich selbst geworden. Ich liebe es, ja, Befehle zu befolgen und gleichzeitig natürlich demjenigen, der sie gibt, anzuzweifeln innerlich und ihn für inkompetent zu halten, aber mich nicht zu trauen und so weiter. Also da ein Riesendilemma. Aber das ist ein Riesenthema, glaube ich, in der Sechs. Auch die Suche nach Autoritäten im Außen. Also jetzt nach spirituellen Lehrern, aber auch nach all möglicher Art von Autoritäten. Und abweichendes Verhalten zu vermeiden. Ja, weil dann werde ich sichtbar, dann falle ich auf, dann setze ich mich einer Gefahr aus. Also ich muss mich anpassen. Gleichzeitig Anpassung zu verachten. Also auch überhaupt die ganze Sechserstruktur ist eine extrem polare, extrem gespaltene Persönlichkeit, erfahre ich so. Projektion als Abwehrmechanismus. Ja, also behalten Sie Ihren Hammer. Ja, also diese wunderbare Geschichte, die, ich weiß nicht, ob die jetzt heute noch bekannt ist, von Watzlawick, wo jemand sozusagen, der zu Hause einen Nagel einschlagen will und keinen Hammer hat, und dann zum Nachbarn geht, um sich einen Hammer zu holen. Und auf dem Weg zum Nachbarn geht in seinem Kopf so ein geistiger Dialog los. Der hat mich gestern so komisch angeguckt. Und ob der mir überhaupt einen Hammer geben will. Und ich glaube, der will mir gar keinen Hammer geben. Und dann, der ist ein merkwürdiger Typ. Und dann ist dann an der Tür. Und dann macht er die Tür auf. Und dann schreie ich ihn an, behalten Sie Ihren Hammer. Und da ist sozusagen alles in meiner inneren Welt so, ja, von ja, ich frage den mal. Bis hin zu, das ist doch, also, ne, also sowas, und so, das ist so Projektion, meine eigene Angst auf andere projizieren, ist, glaube ich, ein Riesenthema. Aber ich glaube, das sind, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, finde ich auch ein gutes Sprichwort. Gut, so. Okay, also so, das sind einfach so viele Dinge, wo sich die Sechserstruktur auch so verbirgt, weißt du, wo sie so unscheinbar daherkommt. Ja, warten wir es mal ab. Na, das dicke Ende kommt noch. Ja, schau mal, bloß nicht zu früh freuen. Das sind alles Dinge, die ich ganz viel gehört habe, auch in meiner Kindheit. Ja, mir gar nicht so die Dimension klar war, was eigentlich dahinter ist. Okay.
Ich habe mal von der Sechs gehört in einem Panel. Also ein Tag, an dem keiner gestorben ist, ist eigentlich immer ein guter Tag.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja. Ja, also vielen Dank, Boris. Ich finde das sehr bereichernd. Ich habe es schon erwähnt, also man merkt, dass du schon länger auf dem Weg bist und die Themen wirklich tief reflektieren kannst und auch tust und auch laut aussprichst. Das sind ja immer drei Ebenen, ne? Also das laut aussprechen ist für manche oder für die meisten oft die größte Herausforderung. Ich glaube, für Sechster ganz speziell oder für Kopfmenschen. Aber ja, eigentlich für alle, glaube ich, irgendwie ein Thema. Also vielen Dank. Ja, Pam,
Ja, ich bin sehr froh, dass ich meinem Impuls gefolgt bin und Kontakt aufgenommen habe. Es war sehr bereichernd. Es hat wirklich meine Wünsche und Erwartungen mehr als erfüllt. Und ich glaube, wir stellen fest, Boris, wir sind ganz normale Menschen geblieben. Wir sind keine Gurus geworden. Und wir wissen beide, wir sind nicht fertig. Es geht noch was. Es geht immer noch was.
Ja,
aber einen spannenden Weg ist es schon.
Stimmt.
Einen spannenden Weg ist es schon. Den du ansprichst, ich finde das auch interessant. Also ich meine, für mich ist es natürlich völlig klar, aber dieser Gedanke, dass man durch Enneagrammarbeit oder Entwicklungsarbeit oder spirituelle Arbeit in irgendwo in Ashram gehen, einen Zustand erreichen kann, in dem das Nirvana, die Erleuchtung, Standard ist. Also ich hoffe, dass es klar wurde und dass ihr euch auch, ich sag jetzt mal so, zeigt, auch nach über 40 Jahren Entwicklungsarbeit, ihr seid einfach noch ganz normale Menschen. Natürlich auf einer anderen vielleicht Stufe und ich kenne es ja für mich auch, aber ich weiß genau, wenn ich hoffentlich irgendwann mal noch gesund 80 Jahre alt bin, habe ich immer noch Sachen mit mir zu vereinbaren. Also
ja, und was mitzugeben. Ich meine, guck mal, was Boris hier spricht. Das ist doch einfach ein Geschenk an die Welt für die Sechse, auf jeden Fall. Oder auch alle, die mit Sechse leben oder eine Familie haben und so weiter. Also es ist einfach ein Geschenk, diese mündliche Tradition, dass man hört Geschichten und man lernt etwas. Aber das Wichtigste ist, es macht was mit einem. Es tangiert einem. Da geht was rein, was nicht wieder flöten geht. Und das kann man in dem Maße, wie man selber schon Arbeit gemacht hat. Also das ist einfach was Wertvolles. Und ich finde schon, ich bin ja, glaube ich, noch ein bisschen älter, Boris, glaube ich schon. Und dieses Gefühl, dass ich ein bisschen Recht habe zu sagen, okay, ich habe in manchen Bereichen, in anderen nicht, aber in manchen Bereichen habe ich ein bisschen was an Weisheit anzubieten, wer es möchte. Ich finde, das ist eine realistische Aussage.
Auf jeden Fall. Ja.
Magst du das auch sagen, Boris?
Ja, genau. Nur, ich würde für mich sagen, nur Fragen zu beantworten, die gestellt werden. Und weil ich habe oft in mir, dass ich auch gerne Fragen beantworte, die nicht gestellt werden, ne? Nicht gestellt worden sind. Ich beantworte sie schon mal präventiv oder ich beantworte sie schon mal so auf Vorrat. So. Und das ist also, genau, das ist auch eine schwierige Sache. Einfach auch Dinge nicht zu sagen. Aber das fällt mir auch gar nicht so einfach. So, ja.
Ja. Informationengeber, ne?
Ja.
Okay, ja, dann.
Dankeschön.